Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um eine ziemlich sperrige Geschichte aus der Bibel. Johannes, genannt der Seher, der die Offenbarung des Johannes geschrieben hat, erzählt, wie er von Jesus in einer Vision berufen wird. Und in dieser Vision ist klar, Jesus Christus ist der Herr. Das sind vertraute Worte, das sagt sich auch leicht. Aber was steckt dahinter? Denn diese Botschaft ist einerseits unangenehm, Johannes hat das am eigenen Leib zu spüren bekommen, und andererseits ist sie aber auch befreiend. Wie passt das zusammen? Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Im Konfirmandenunterricht habe ich mal gefragt, wieso heißen wir Christen? Wieso nennt man uns Christen? Und klar, die Antwort ist, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Nicht allein Jesus, sondern Jesus Christus nachfolgen. Jesus Christus ist die wichtigste Person in unserem Glauben. Die hat so eine große Bedeutung. Und diese Bedeutung ist so weit, da ist auf der einen Seite reden wir von Jesus, unserem Bruder. Aber das geht ganz durch die ganze Bedeutungsspanne bis zu Jesus, unser Herr und unser Gott. Und jedes Mal ist uns was anderes wichtig, wenn wir das sagen. Wenn wir sagen, Jesus ist unser Bruder, dann wollen wir damit sagen, dass Jesus uns ganz nah ist. Dann wollen wir die Menschlichkeit Gottes betonen. Dann wollen wir sagen, Gott ist so solidarisch mit uns, das sieht man in Jesus. Jesus hat am Kreuz gelitten, der weiß, was Leiden ist. Gott weiß, was Leiden ist. Da gibt es so viele Geschichten in der Bibel, die das erzählen. Und das ist eine ganz wichtige Aussage über Jesus. Jesus ist unser Bruder. Und wenn wir jetzt aber auf die andere Seite rübergehen, Jesus ist unser Herr. Herr heißt auf Griechisch übrigens Kyrios. Das kennen wir von dieser Bezeichnung Kyrie Eleison, also Herr, erbarme dich. Gell? Und von Kyrios ist Kyriake abgeleitet, das heißt eben zum Herrn gehörig. Und davon kommt unser deutsches Wort Kirche. Kirche heißt, das ist der Haufen, der zum Herrn gehörig ist. Das ist praktisch von Kyrios abgeleitet. Aber wenn wir jetzt sagen, Jesus ist unser Herr, das ist uns genauso vertraut, heißt es doch jeden Sonntag, heißt es doch auch zwischendurch, Jesus ist der Herr. Ja? Und trotzdem denke ich, trotz aller Vertrautheit, wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, dann ist er doch ein Stückchen weiter weg von uns. Und dann ist er vielleicht sogar unnahbar, dann ist er Gott und dann beten wir den an. Das ist viel schwieriger zu beschreiben, als Jesus ist unser Bruder. Nun ist es aber so, dass wir manche theologischen Aussagen, die wichtig sind, nur dann machen können, wenn uns bewusst ist, Jesus ist der Herr. Deswegen will ich heute darauf mal ein besonderes Auge werfen, auf die Aussage, Jesus ist der Herr. Und ich nehme mir einen Abschnitt aus der Offenbarung des Johannes zu Hilfe. Kapitel 1, Verse 9 bis 18. Wenn ich Sie heute Morgen gefragt hätte, über welche Geschichte soll denn mal die Predigt gehen, dann wäre niemand von Ihnen auf diese Idee gekommen. Aber die EKD-Kommission für Predigttexte ist draufgekommen. Und jetzt müssen wir da halt mal durch. Gell, Sie würden mir das schon sagen, wenn Sie mal eine bestimmte Geschichte haben wollen als Thema der Predigt oder eine bestimmte Frage oder ein bestimmtes Thema des Glaubens, sagen Sie mir's. Gell? Was Sie sagen, ist an manchen Tagen wichtiger als das, was die ganze EKD sagt. Heute wäre mir es lieber gewesen. Also jedenfalls, ich verstehe schon, warum dieser Abschnitt heute drankommt. Gell? Denn Johannes, der die Apokalypse, die Offenbarung geschrieben hat, der wollte den Leuten wirklich sagen, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Weltenherrscher, der Allherrscher. Und ich finde, wenn ich darüber nachdenke, das hat zwei Seiten. Das hat eine unangenehme Seite, fast unerträglich, da kommen wir noch drauf. Und es hat aber auch eine befreiende Seite. Und heute möchte ich mit Ihnen beide Seiten beleuchten, aber zunächst einmal diese Geschichte aus der Offenbarung des Johannes anschauen. Das ist eine Geschichte, die hat vier Abschnitte. Jeder Abschnitt beantwortet eine Frage und ich gehe jetzt mal Abschnitt für Abschnitt voran und sage gleich zu jedem Abschnitt etwas. Also ich lese nicht alles am Stück vor, sondern in vier Abschnitten. Der erste Abschnitt, Frage, wer ist Johannes? Da hören wir Folgendes dazu. Ich, Johannes, euer Bruder, habe das Wort Gottes verkündet und bin als Zeuge für Jesus aufgetreten. Deswegen bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. Wegen Jesus bin ich mit euch zusammen in Bedrängnis. Aber wegen Jesus habe ich mit euch auch Anteil am Reich Gottes und bleibe standhaft im Glauben. Das ist der erste Abschnitt zur Frage, wer ist eigentlich Johannes? Eine Frage, die sich die Theologen heute immer noch stellen. Wer ist dieser Johannes? Ist das der gleiche, der das Evangelium geschrieben hat und die Johannesbriefe? Da gab es eine Gruppe von Gemeinden, in denen genau diese Schriften gelesen wurden und entstanden sind. Wie das genau war, weiß sowieso niemand, deswegen halte ich mich heute raus aus dieser Frage. Mir ist nämlich aufgefallen, dass der Johannes hier am Anfang seines Buches, der Offenbarung, nicht, wie Paulus sagt, ich bin der Apostel, sondern der redet von gar keinem Amt. Der sagt nur, ich bin euer Bruder, steht da drin, ich, Johannes, euer Bruder. Und dann sagt er noch, ich, der ich mit euch zusammen in Bedrängnis bin. Im Griechischen steht das Wort für Mitgenosse. Ich bin euer Mitgenosse, also euer Bruder und Mitgenosse. Das heißt, der hatte vielleicht kein Amt in diesen Gemeinden. Auf jeden Fall legt er hier keinen Wert darauf, dass ein Amt seine Autorität hier stärkt. Aber er war den Leuten bekannt, denen er geschrieben hat. Er kann sagen, ich bin Johannes, euer Bruder. Ihr wisst ja, wer ich bin. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Und dann sagt er ja, ich bin auf der Insel Patmos. Darf ich mal kurz fragen, wer von Ihnen hat schon mal Urlaub gemacht auf Patmos? Okay, in der Nähe, gut, prima. Schön. Kann man das empfehlen als Urlaubsort?
Ja.
Ja, okay. Er kommt in die Kirche und kriegt Urlaubstipps, das ist doch was. So, ob Johannes da Urlaub gemacht hat, weiß ich nicht. Denn hier steht ja, ich bin auf die Insel Patmos verbannt worden. Gell? Und so stellt man sich das auch heute vor, zumindest hat man sich das lange Zeit so vorgestellt. Jetzt schaut man, man muss schon ein bisschen aufpassen, wenn man Bibel liest. Jetzt schaue ich rein in die Bibel und da steht, also in den Urtext, da steht gar nichts drin von Verbannung, überhaupt nichts. Da steht nur drin, ich war auf der Insel Patmos. Aber die Theologen haben sich das so überlegt, der ist wahrscheinlich verbannt worden, dann haben sie das reingeschrieben in die Bibel. Das ist aber eigentlich schon eine Deutung und heute haben immer mehr Bibelforscher Zweifel daran, ob das wirklich eine Verbannung war auf Patmos. Er sagt ja, ich war in Bedrängnis, aber da weiß man auch nichts Genaues drüber. Aber das nehmen wir jetzt mal hin als Info zu diesem Johannes. Erste Frage, wer ist Johannes? Das, was im ersten Abschnitt steht. Jetzt zweite Frage, was ist der Auftrag von Johannes? Jetzt kommt die Berufung. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist Gottes ergriffen und ich hörte eine mächtige Stimme hinter mir, die war laut wie eine Trompete. Die Stimme sagte, schreib in ein Buch, was du siehst und schick es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, Smyrna, Pergamon und Thyatira, nach Sardes, Philadelphia und Laodicea. Aha, das ist also sein Auftrag. Er sagt, ich wurde vom Geist Gottes ergriffen. Also, der Geist Gottes hat von mir Besitz genommen und ich hatte eine Vision, soll das heißen. Er hat jetzt hier eine Christusvision, wie wir gleich sehen werden. Er sagt sogar, wann das ist, nämlich am Tag des Herrn. Das heißt, er sagt, an einem Sonntag. Das ist der Tag des Herrn. Der Tag, an dem die Christen Gottesdienst feiern, an dem Tag, fängt das hier an mit den Visionen, die er hat und nachher aufschreibt im Buch der Offenbarung. Und wenn man die Offenbarung liest, ich habe immer wieder gedacht, Mensch, der beschreibt hier Gottesdienst. Nicht irgendeinen Gottesdienst, der beschreibt den himmlischen Gottesdienst, so überwältigend der wohl sein muss. Und dann meldet sich, so schreibt Johannes, eine mächtige Stimme, die kommt von Jesus Christus und die sagt, schreib in ein Buch, was du siehst und schick es an die Gemeinden. Das ist der konkrete Auftrag, das ist die Berufung des Johannes. Manchmal wäre es uns lieb, wenn Gott so etwas Konkretes zu uns sagen würde. Ich habe folgenden Auftrag an dich, mach das und das. Das macht er nur selten offensichtlich. Aber er hat uns mit allem ausgestattet, dass wir da selber eine Antwort finden. Johannes hat es hier ganz konkret gesagt. Er muss dieses Buch an die Gemeinden schicken. 7 Gemeinden sind es. Die gibt es alle, diese Orte. Oder gab es zumindest alle in der Antike. Das war ja das Römische Reich. Und die liegen alle in der gleichen Gegend, diese Orte. Und zwar in der Westtürkei, in der heutigen Westtürkei. Das war damals die antike Provinz Asia, also hat mit Asien nichts zu tun. Asia hieß es damals und das, heute sagt man Kleinasien. Und das war eine Gegend mit diesen 7 Orten, in denen es christliche Gemeinden gab. Aha, das war die Gegend, wo man Johannes also kannte. Und weil es 7 Gemeinden waren, kommt die Zahl 7 jetzt ständig. 7 Leuchter, 7 Sterne. In der Offenbarung geht es ständig um 7, das werden Sie jetzt gleich hören. Das heißt, was ich hier zu sagen habe, sagt uns Johannes, das gilt diesen 7 Gemeinden. Und jetzt wollen wir heute doch mal sehen, ob da auch was für uns heute dabei ist, für unsere Gemeinde. So, jetzt wissen wir, wer ist Johannes? Zweitens, was ist der Auftrag? Aufschreiben, Buch an die 7 Gemeinden. Drittens kommt jetzt, wer ist der Auftraggeber? Und jetzt kommt diese Christusvision. Er schreibt, ich drehte mich um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich 7 goldene Leuchter. Mitten zwischen den Leuchtern sah ich jemanden, der aussah wie ein Menschensohn. Er hatte ein langes Gewand an und trug ein goldenes Band um die Brust. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, ja, wie Schnee. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hatte er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein doppelschneidiges, scharfes Schwert. Sein Gesicht leuchtete so hell wie die Sonne zur Mittagszeit. Das so sieht Johannes Jesus Christus. Ja. Das kommt einem schon ein bisschen fremd vor. Aber merken Sie schon aufs erste Mal hören, diesen Psalm, den wir vorher gehabt haben, wie Gott beschrieben wird, wie er kommt, mit Rauch, mit Donner, mit Blitz, mit Feuer, das ist hier drin alles. Da kommt also Gott, Jesus Christus ist Gott, soll das heißen. Er wird genannt jemand, der aussah wie ein Menschensohn. Wissen Sie, man fragt sich, wo hat Johannes diese Bilder her? Mit der er uns das alles beschreibt. Es gibt ja noch viel mehr Bilder in der Johannes-Offenbarung, wo man denkt, wie kommt dann darauf? Und ich sage Ihnen, der war absolut heimisch im Alten Testament, in der hebräischen Bibel. Der kannte alles aus der hebräischen Bibel, wirklich. Und auf jeder zweiten Seite in der Offenbarung, wenn nicht auf jeder Seite, denkt man, Mensch, das hat er daher, das hat er aus dem Jesaja-Buch, das hat er aus dem Mose-Buch und hier diese Sache mit dem Menschensohn, das hat er aus dem Buch Daniel. Der kannte alles im Alten Testament. Und so beschreibt er das, so malt er das seinen Gemeinden vor Augen. Dieser Menschensohn, das ist ein Begriff aus dem Danielbuch und ganz viel von dem, was hier, wie hier Jesus beschrieben ist, das steht im Danielbuch so beschrieben. Aber hier ist noch viel mehr drin, da ist viel verbunden miteinander. Die Feuerflammen haben wir im Psalm ja schon gehabt. Das Schwert, das ist kein Schwert eines Kriegers, das ist ein Richtschwert. Das zeigt an, dass Jesus Christus der Richter ist über Leben und Tod. Das ist für uns schon ein bisschen fremd, glaube ich. Und ich vermute mal, dass es für die Leute damals auch ein bisschen fremd war, denn nicht alle haben sich so gut ausgekannt in der hebräischen Bibel wie dieser Johannes. Das waren ja Griechen in den Gemeinden. Also von daher haben die sicherlich auch ein bisschen gerätselt. Aber ich verstehe, was Johannes meint. Eine überwältigende Vision von Jesus als dem Weltenherrscher. Das ist Jesus Christus, der Herr. Und sehen Sie, welche Entscheidung Johannes hier getroffen hat. Er versucht nicht mal, Jesus hier als den Bruder darzustellen. Der Jesus Christus hier, der ist nicht nahe. Er betont überhaupt gar nicht die Menschlichkeit von Jesus, sondern er sagt, wir haben ja mit Gott selbst zu tun. Das will Johannes rüberbringen. Und Jesus, wie er hier beschrieben ist, steht weit über Johannes, ist nicht vergleichbar, ist nicht erreichbar für Johannes. Und, das merken wir jetzt gleich, es ist eigentlich für Johannes auch nicht auszuhalten, dass er da steht, wo er steht. Es geht nämlich weiter mit dem vierten und letzten Abschnitt, der zeigt, wie Johannes reagiert und wie Jesus reagiert. Nämlich, als ich ihn sah, also als Johannes Jesus Christus sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her. Ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. So also reagiert Johannes. Er kann gar nicht reagieren, er bricht zusammen. Wie tot steht hier, er fällt in Ohnmacht. Und dann berührt ihn Jesus, weckt ihn wieder auf. Zum Ohnmächtigen kannst du nichts sagen. Und sagt zu ihm, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin's. Und Jesus stellt sich vor als der Erste und der Letzte und der Lebendige. Das ist Jesus Christus, der Herr, der Weltenherrscher, den uns Johannes hier vor Augen malt. Das wollte er rüberbringen. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann sage ich ja, das hat schon zwei Seiten. Einmal hat es diese eine unangenehme Seite für uns. Aber andererseits finde ich es auch befreiend. Das möchte ich Ihnen gern aufzeigen. Das klingt widersprüchlich, aber beides steckt hier drin. Gehen wir mal zur einen Seite, diese unangenehme Seite und man kann schon sagen, eigentlich die unerträgliche Seite. Johannes sieht Jesus Christus und dann heißt es nur noch, als ich ihn sah, brach ich wie tot zusammen. So, da braucht Johannes gar nicht beunruhigt sein, da ist er in guter Gesellschaft. Denken Sie an den Prophet Jesaja, wie von dessen Berufung erzählt wird im 6. Kapitel. Da sieht Jesaja auch diese Vision, wie Gott auf dem Thron sitzt und dann sagt Jesaja, weh mir, ich vergehe. Also auf Deutsch, ich halte das nicht aus hier. Es ist unerträglich. Ich kann hier nicht sein. Oder denken wir mal an diese Geschichte, diese seltsame Geschichte von der Verklärung von Jesus. Weiß nicht, ob Sie das gerade vor Ihrem geistigen Auge haben. Jesus geht mit drei Jüngern auf einen Berg. Dort kommt der Lichtglanz Gottes über ihn und dann sehen die Jünger auch noch Elia und sehen Mose. Und die drei unterhalten sich und klären noch ein paar Dinge. Und dann kommt aus der Wolke die Stimme Gottes und spricht, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und dann steht nur noch, da brachen die Jünger zusammen, fielen auf den Boden und hatten Angst. Also das, so reagieren die Leute, wenn Gott ihnen so nahe kommt, auf diese etwas unerträgliche Weise. Und Johannes ist da mittendrin. Alle diese Geschichten machen deutlich, Gott ist nicht einfach nur ein Kumpel. Und wir begegnen Gott auch nicht auf Augenhöhe. Ich weiß, das ist eine ganz beliebte Floskel zu sagen, wir machen das auf Augenhöhe. Meistens stimmt es gar nicht. Wenn mein Chef zu mir sagt, wir machen das auf Augenhöhe, dann denke ich, ja, du bist da oben, ich bin da unten. Aber bei Gott ist es erst recht so, wir begegnen Gott nicht auf Augenhöhe. Ja? Es stimmt uneingeschränkt, Gott ist uns ganz nah. Und genauso stimmt, Gott ist ganz anders als wir. Gott ist viel größer als wir. Gott ist unvorstellbar, passt in keine Kategorie unseres Denkens rein. Gott spielt in einer ganz anderen Liga als wir. Und beides stimmt. Und daran erinnert uns diese Geschichte von der Berufung des Johannes. Gott ist heilig. Gott verdient unseren Respekt. Und sagen Sie ruhig, das alte Wort Ehrfurcht, das meint das ja. Albert Schweitzer hat auch gesagt, wir brauchen Ehrfurcht vor dem Leben. Und das hat er abgeleitet als Christ von dieser Erkenntnis, dass Gott unsere Ehrfurcht verdient. Und dann sagt Albert Schweitzer, nicht nur Gott, sondern Ehrfurcht vor dem Leben ist richtig. Wir können Gott nicht vorschreiben, was er machen soll oder was er lassen soll. Wir können ihn bitten. Ja. Und die Juden kriegen noch viel mehr hin. Abraham hat mit Gott verhandelt und hat ihn runtergehandelt von 50 auf 10, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Das ist eine Leistung. Aber das ist dieses herrliche jüdische Verständnis vom Umgang mit Gott. Die sind da so direkt, das ist wirklich erfrischend. Ja, gut ist, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu verehren, ihn würdevoll zu behandeln. Und wissen Sie, wie Johannes sich gefühlt hat in diesem Moment, als er Jesus Christus begegnet? Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ganz leicht kann ich es nachfühlen. Und zwar erinnert mich das an folgende Situation, kennen Sie wahrscheinlich auch. Nachts draußen unter dem Sternenhimmel. Nicht im Dorf neben einer Lampe stehen, sondern wirklich mal draußen. Kein Licht sonst, man sieht den Sternenhimmel. Er ist wolkenlos, es ist klar, eine klare Nacht. Und je länger man raufschaut, umso mehr Sterne sieht man und kriegt ein Gefühl für diese unfassbare Weite des Weltalls, was da alles noch ist. Und plötzlich komme ich mir so klein vor mit Hut. Kennen Sie das? In dieser Situation so klein, dann denke ich, was bin ich für ein winziger Mensch in diesem riesigen Weltall? Und wenn es bei dem Sternenhimmel so ist, dann muss das doch Johannes gegenüber von Jesus Christus, gegenüber von Gott erst recht so gegangen sein, dass er sich so klein und winzig fühlt. Und ich denke, das ist für uns die unangenehme Seite dessen, dass Jesus Christus unser Herr ist. Man fühlt sich manchmal erbärmlich, man fühlt sich klein. Aber das ist im Leben so. Wenn man die Größe des Lebens und die Größe Gottes wahrnimmt, dann fühlt man sich nur noch klein. Davon schreibt Goethe, davon schreibt Rilke, davon schreibt Kafka. Die haben das alle gespürt. Diese Geschichte hier erinnert uns daran, wie groß und würdevoll Gott ist und wie klein wir sind. Und das muss man erstmal aushalten. Aber ich habe Ihnen gesagt, dass Jesus Christus unser Herr ist, hat eben diese unangenehme Seite für uns, aber es hat auch eine richtig befreiende Seite. Und lassen Sie mich zum Schluss auf diese befreiende Seite eingehen, die ich da sehe in dieser Geschichte. Denn diese Geschichte hört nicht damit auf, dass Johannes zusammenbricht und fertig. Nein, die Geschichte hört erst dann auf, wenn Jesus sich vorgestellt hat und fertig ist mit dem, was er sagen will, dann erst ist die Geschichte zu Ende. Und Jesus macht am Schluss, im letzten Satz, eine Aussage über sich selber. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und dann blättert man im Buch der Offenbarung ein bisschen und merkt, aha, Jesus sagt da ganz Ähnliches. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin das Alpha und das Omega. Das soll alles das Gleiche sagen, also Alpha und Omega als erster und letzter Buchstabe im Alphabet. Wenn die damals unser Alphabet gehabt hätten, hätte Jesus gesagt, ich bin das A und das Z. Aber ich finde Alpha und Omega klingt cooler. Jesus ist der Weltenherrscher. Dieses Wort steht direkt, das ist das letzte Wort, das vor unserem Abschnitt steht, Weltenherrscher. Da kann ich nur noch sagen, wenn ich das lese, ja, so wie es in dem Lied heißt, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Das winzig kleine Baby und die Sonne, den Mond und dich und mich. Jesus Christus hat alles im Griff, er ist mächtig, er kann eingreifen, er ist unbegrenzt handlungsfähig. Und jetzt ist es aber so, dass ausgerechnet an dieser Stelle, in diesem Abschnitt der Bibel geht dieser Satz weiter. Jesus bleibt nicht dabei stehen zu sagen, ich bin der Erste und der Letzte. Wissen Sie noch, wie es weitergeht? Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ja? Das ist eine Bezeichnung aus dem Alten Testament, so redet nur Gott von sich, ich bin der Lebendige. Und hier ist es Jesus, der das sagt, ich bin der Lebendige. Finde ich ungewöhnlich für jemanden, der am Kreuz gestorben ist. Ich bin der Lebendige. Und genau das sagt Jesus dann in dem Satz, der dann folgt. Ich war tot. Und schau her, ich lebe für immer und ewig. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus weist genau darauf hin, auf dieses Außergewöhnliche. Jesus ist auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus lebt ewig in der Kraft der Auferstehung. Und diese Aussage werden wir nie hören, wenn wir immer nur uns sagen, Jesus ist unser Bruder. Dann kommen wir nie auf die Kraft der Auferstehung, auf den, der den Tod besiegt hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, ja, stimmt, aber Jesus ist auch unser Herr. Jesus ist der Weltenherrscher. Jesus hat die Macht, den Tod vom Tod aufzuerwecken. Jesus ist stärker als alles, auch als der Tod. Und das gilt in unserem Leben. Jesus sagt ja, ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Totenwelt. Oder in der Luther-Übersetzung, Schlüssel des Todes und der Hölle. Und das sagt er doch nicht, um dem Johannes Angst zu machen und zu sagen, leb aber anständig, du, so sperre die Donai. Das sagt er, das will er ja gar nicht, sondern im Gegenteil, er will den Johannes trösten und sagen, und selbst dort hole ich dich raus, weil ich habe den Schlüssel dazu. Nicht einmal der Tod kann dich von mir trennen. So groß, so stark, so mächtig ist Jesus Christus. Nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen, nicht einmal der Tod. Das ist die gute Nachricht des Tages. Ich finde das befreiend. Ich finde das tröstlich. Ich finde das aufbauend. Und genau das sagt Jesus nicht nur genau, das tut er dann auch gleich noch. Er berührt den in Ohnmacht gefallenen Johannes und weckt ihn wieder auf und sagt zu ihm, hab keine Angst, ich bin's. Das macht er auch mit uns. Und lassen Sie mich zum Schluss noch was anderes sagen. Wir lesen heute, schlagen die Bibel auf, lesen das Buch der Offenbarung und ich verspreche Ihnen, als die Leute damals dieses Buch in die Finger gekriegt haben, die Offenbarung des Johannes, die Leute in den sieben Gemeinden und haben angefangen zu lesen, die haben das anders gelesen als wir. Die hatten einen ganz anderen Hintergrund. Die haben im Römischen Reich gelebt, in einer Zeit, in der die Kaiser unfassbar von sich überzeugt waren. Der Kaiser hat gesagt, ich bin nicht nur wie Gott, ich bin Gott. Und ich bringe dir eine Heilszeit. Ich bin dein Wohl. Ich bin der, der für dich sorgt und der dein Leben in der Hand hat. Alles hängt an mir. Das haben die wirklich gesagt, die römischen Kaiser. Und das ist im ganzen römischen Reich verbreitet worden. Das war bekannt in jedem Dorf, dass das gilt vom römischen Kaiser. Das war den römischen Kaisern wichtig, dass diese Botschaft rumgeht, diese Info. Und jetzt schlagen die Leute das Buch der Offenbarung auf und lesen, wie Johannes von seiner Christusvision erzählt. Und die Leute hören das und verstehen sofort, ach, Jesus ist der, der unser Leben in der Hand hat, nicht der Kaiser. Jesus ist der, der für uns sorgt, nicht der Kaiser. Jesus ist der wirklich mächtige Herrscher, nicht der Kaiser. Jesus bringt uns das wahre Heil und diesen tiefen Frieden, nicht der Kaiser. Ich sage Ihnen, da sind wir jetzt 2000 Jahre Geschichte völlig wurscht. Vergessen Sie die Kaiser, heute haben die andere Namen. Führen sich aber genau gleich auf. Alle Herren dieser Welt können rumtönen, sie können uns Angst machen, sie können Zölle erheben, sie können militärische Angriffe androhen, sie können Tausende von Demonstranten erschießen, wie geschehen ist im Iran. Sie können Demokratien in autoritäre Staaten umbauen, den Rechtsstaat aushöhlen, wo es den noch gibt. Aber ich sage Ihnen, Jesus Christus ist mächtiger. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das stimmt. Lassen Sie uns Jesus anvertrauen und niemand anderen. Die Herren dieser Welt werden alle gehen. Niemand wird bleiben. Niemand von denen wird bestehen. In ein paar Jahren sind alle weg. Aber unser Herr, Jesus Christus, kommt auf uns zu. Und ich finde, das beruhigt ungemein, diese Perspektive zu haben. Das macht die Angst kleiner. Das macht das Entsetzen kleiner, was manche Staatenherrscher sich trauen, öffentlich zu sagen. Es macht die Angst kleiner, es macht gelassener, wenn ich denke, Jesus Christus, du bist mein Herr und ich sage dir Danke dafür. Ich will keinen anderen. Amen.